Wir sind in unserer Sommerreihe. Anna hatte schon anmoderiert, kleine Briefe im Neuen Testament, Post für dich. Und heute geht es um den ersten Petrusbrief. Ich empfehle dir sehr, unseren Podcast zu abonnieren und einfach mal reinzuhören, was so die letzten Wochen lief. Wir haben im Titusbrief über Leiterschaft gesprochen, über Persönlichkeitsmerkmale. Wir haben im Philemonbrief über Verantwortungsbewusstsein und göttliche Prinzipien im Umgang mit Versuchungen gesprochen. Und Freiheit und Verantwortungsbewusstsein im Philemonbrief und letzte Woche im Jakobusbrief über göttliche Prinzipien im Umgang mit Versuchung. Und jetzt geht es um den ersten Petrusbrief. Ich habe einige von euch nach meiner letzten Predigt über Titus mal gefragt, hey, wie fandest du's? Und vielen Dank für eure Ehrlichkeit. Und ich habe extra ganz viel Feedback in diese Predigt mit eingearbeitet, weil die Leute mir gesagt haben, ey, ich fand's total cool. Also vielen Dank dafür, dass ihr mir das so feedbackt. Aber es war einfach viel zu viel. Du hast so viele Punkte, die alle total gut waren. Ich wusste gar nicht mehr, was ich mir alles behalten soll oder nicht. Deshalb habe ich mir heute ein Thema ausgesucht aus dem ersten Petrusbrief, was mich selber sehr antreibt und was ich auch in Gesprächen mit euch immer wieder gehört habe, dass es etwas ist, wo ihr vielleicht gerade eine große Sehnsucht nach habt. Nämlich das große Thema Hoffnung. Und heute werden wir über Hoffnung sprechen und ich denke, dass Petrus einiges über Hoffnung zu sagen hat. Ich bete zu Beginn und dann hören wir den Text für heute, gelesen von Steffi. Jesus, ich danke dir, dass du anwesend bist, nicht nur hier in dieser Kirche, sondern auch in unserem Leben, in unserem Alltag. Und ich bitte dich, dass wir jetzt Ruhe finden, dass wir die Geräusche unseres Alltags, dass du sie zum Verstummen bringst und dass du uns hilfst, konzentriert zu sein und dabei zu sein und dass du jetzt sprichst. Zeig uns, Jesus, was eine echte Hoffnung in dieser Welt ist. Amen.
Ich lese aus dem ersten Petrusbrief, erstes Kapitel, die ersten 9 Verse, wer es mitlesen will. Dieser Brief kommt von Petrus, dem bevollmächtigten Botschafter des Messias Jesus. Ich schreibe an euch, die ihr von Gott ausgewählt seid, Teil seines Volkes. Und gleichzeitig seid ihr in dieser Welt Fremde, die verstreut, ja sozusagen im Ausland leben, in den Regionen von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Ja, Gott der Vater hat dich schon längst als seine Kinder anerkannt. Und er, der Gottesgeist, hat seine Hand so auf euch gelegt, dass ihr ganz zu Gott gehört. Er bewirkt, dass ihr Gott gehorsam seid und das annehmt, was Jesus euch geschenkt hat. Sein Blut, das unsere Schuld bedeckt. Die unverdiente, befreiende Gnade und der alles umfassende Friede sollen euer Leben ganz erfassen. Hochgelobt sei Gott. Er, der Vater unseres Herrn, des Messias Jesus. In seinem Erbarmen hat er uns eine neue Geburt geschenkt. Und jetzt sind wir erfüllt von der Hoffnung, die Leben ermöglicht. Das alles ist Wirklichkeit geworden, weil er, der Messias Jesus, von den Toten auferstanden ist. Auf uns wartet jetzt ein unzerstörbares Erbe, wunderschön und unvergänglich, das in der Himmelswelt bereit liegt, eigens für euch. Ja, für euch, die ihr durch die große Kraft Gottes bewahrt werdet. In eurem Vertrauen auf Gott erreicht ihr das endgültige Heil, das schon vorbereitet ist, um dann am Ende der Zeit ganz sichtbar zu werden. In dieser strahlenden Gewissheit freut ihr euch, ja, ihr jubelt, selbst wenn ihr jetzt eine kurze Zeit traurig seid, weil ihr durch alle möglichen Prüfungen gehen müsst. Das ist wohl notwendig. Denn durch diese Prüfung stellt sich euer Vertrauen als viel wertvoller als Gold heraus. Auch dieses muss ja durch das Feuer gereinigt werden, obwohl es nur einen vergänglichen Wert darstellt. Und am Ende werdet ihr mit hineingenommen werden in das Lob und den Lichtglanz und die Ehre, wenn Jesus, der Messias, vor aller Welt sichtbar erscheint. Ihn habt ihr lieb, obwohl ihr ihn nicht mit euren eigenen Augen gesehen habt. Und obwohl ihr ihn bis jetzt noch nicht selbst sehen konntet, vertraut ihr auf ihn. Ja, ihr jubelt mit unaussprechlicher Freude, die Gottes Lichtglanz widerstrahlt. Auf diese Weise erreicht ihr auch das Ziel eures Vertrauens, nämlich die Rettung des Lebens.
Vielen Dank, Steffi. Im Jahr 2017 gab es in Marburg eine interessante Studie. über die Kraft der Hoffnung, so könnte man sagen. An der Studie nahmen 124 Kranke teil, denen eine Bypass-Operation bevorstand. Eine sehr, sehr schwere Operation, bei der ein großer Teil des Brustkorbs geöffnet wird. Und die Frage war, kann man sich mental auf so eine schwere und große Operation vorbereiten? Und ein Teil dieser Patienten schmiedete mit einem Psychologen zusammen Pläne. Man hat sich einfach die Frage gestellt, denk dran, die Operation ist vorbei und was machst du dann? Und eine Patientin nahm sich vor, nach ihrer Operation ihre Blumenkästen auf dem Balkon wieder zu bepflanzen. Und jemand anderes hat gesagt, ich mache meinen lang ersehnten Italienurlaub. Es gab eine Gruppe, die hat sich mit dem Psychologen Pläne gemacht und die andere Gruppe eben nicht. 6 Monate später stellten die Forscher einen messbaren Unterschied im Körper der Probanden fest. Die Teilnehmer mit den Zukunftsplänen, also die sich mit dem Psychologen getroffen haben, die gesagt haben, das nehme ich mir vor nach der Operation, hatten deutlich geringere Stresshormone im Blut. Sie waren weniger beeinträchtigt in ihrem Alltag, im Familienleben, bei der Arbeit. Und es ging ihnen nachweislich, messbar nachweislich besser als die Gruppe, die keine Zukunftspläne gemacht hat. Und wenn man so will, hat der Forschungsleiter in diesem Interview gesagt, wenn man so will, dann haben wir hiermit gerade die Kraft der Hoffnung gemessen. Und der Hoffnung ist der Motor des Lebens. Es ist der Antrieb unserer Existenz. Hoffentlich, wenn du verliebt bist, währt diese Liebe ewig. Es geht nie vorbei. Hoffentlich ist der Schmerz in meinem Bauch nichts Ernstes. Hoffentlich finde ich einen Job. Hoffentlich regnet es heute noch. Hoffentlich. Jedes Aufstehen am Morgen beginnt mit einer Hoffnung. Sei es auf das gute Wetter, nette Kolleginnen, Kollegen und einen schönen Abend. Da ist der Einsame, der sich auf einer Online-Dating-Börse anmeldet und hofft, endlich eine Liebe zu finden. Da ist der Flüchtling, der in das Boot steigt und sagt, ich hoffe, ich finde ein besseres Leben in Europa. Und da ist der Krebspatient, der sich in Therapie begibt, in der Hoffnung, den Krebs zu überwinden. Hoffnung weist ihnen allen den Weg. Meine Frage an dich heute Abend, woran machst du deine Hoffnung fest? Woran hältst du dich fest, wenn Sorgen und Ängste um dich sind? Also was ist dein Motor? Und was trägt dich durch schwere Zeiten? Ich habe für dich heute Abend 3 Gedanken mitgebracht, die ich mit euch teilen will. Sehnsucht nach Hoffnung, eine lebendige Hoffnung und die Präsenz von Hoffnung. Wir fangen an mit Sehnsucht nach Hoffnung. Die Gemeinden im Norden der heutigen Türkei, an die Petrus diesen Brief schreibt, erleben Schwierigkeiten. Die Menschen erleben Verfolgung, weil sie Jesus nachfolgen. Sie erleben, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie sozial geächtet werden und dass sie Verfolgung erleben, dass sie verfolgt werden. Und sie machen die Erfahrung, im eigenen Land total fremd zu sein. Petrus selbst weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es jetzt ist, Hoffnung zu haben, um durchzuhalten. Er weiß, das, was diese Gemeinden brauchen, das, was die Menschen brauchen, das ist Kraft und Stärke. Petrus spricht von einer sicheren Hoffnung. Und was für die Menschen in diesen Gemeinden gilt, das gilt auch für uns heute umso mehr. Wir springen 2000 Jahre weiter, wir verlassen die erste Gemeinde und springen ins Jahr 2019. Was sind die Fragen und die Themen, die uns heute beschäftigen? Wofür brauchen wir Hoffnung? Wofür brauchen wir Kraft zum Durchhalten? Wofür brauchst du in deinem Leben Hoffnung? Krankheit, Freunde, Familie, Zukunft, alles große Fragen, vielleicht auch die weltweite Perspektive, wie wird sich das alles noch entwickeln? Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Hoffnung brauchen, um mit den Unsicherheiten und Ängsten unserer Zeit umzugehen. Markus Spieker, ich habe dir das Zitat angebeamt, hat ein wunderbares Buch geschrieben, Übermorgenland, wo er sich diesen großen Fragen auch stellt. Und er spricht davon, dass wir in einem perfekten Sturm sind, in dem 3 Megatrends zusammenlaufen. Die Globalisierung, die Individualisierung und die Digitalisierung. Alles ist der maximale Wind of Change. Eine Welt verändert sich. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, gar nicht mehr mitzukommen, weil alles umherum sich wie in einem Sturm anfühlt. Fritz Stern, ein Historiker an der Columbia University, sprach kurz vor seinem Tod 2016 davon, dass Europa im Zeitalter der Angst lebt. Und er hat beschrieben, dass populistische Parteien, die einfache Antworten auf komplexe Fragen bringen, im Auftrieb sind, weil die Menschen eine Sehnsucht danach haben, eine Welt in Schwarz und Weiß einzuteilen. Zu wissen, das ist eine schnelle Lösung. Wovor haben wir also Angst? Und ich kann sagen, ich habe Angst, dass ich absteige. Ich bin Fußballfan. Ich habe nicht Angst, dass Borussia Dortmund absteigt, aber ich habe Angst, dass ich meinen Lebensstandard verliere. Das sind Abstiegsängste, persönliche Ängste, Ängste der Unsicherheit, der großen Fragen, wie geht es denn jetzt weiter? Fragen nach meiner Perspektive, nach Jobs, nach Freunden, nach Familie, Gesundheit. Die Angst davor, nicht zu wissen, welche Welt ich meinen Kindern hinterlasse. Und was ist eigentlich mit dem Klimawandel? Unsicherheiten, Ängste, es fühlt sich an wie ein Sturm. Und jetzt kommt noch das digitale Nervensystem unserer Zeit, das Internet, was uns in Sekundenschnelle alle Konfliktherde der Welt direkt auf unser Smartphone oder Tablet beamt. Unsicherheiten und die digitale Realität in meinem Leben nimmt mich ein. Und ich ertappe mich leider immer wieder dabei, dass ich in der Bahn sitze, dass ich im Bus sitze. Und das ist jemand, der augenscheinlich nicht aus der deutschen Mittelschicht kommt und hier aufgewachsen ist, sondern vielleicht aus einem anderen kulturellen Hintergrund. Und dieser Typ sitzt mit gesenktem Kopf dort und hat zwischen seinen Beinen einen Rucksack. Und meine erste Idee ist nicht, hey, ich könnte ihn segnen, ich könnte für ihn beten, sondern meine erste Idee ist, wo ist der Notausgang, wenn hier eine Bombe explodiert? Und ich hole mir das, weil es mich umgibt, in meinen Kopf, in mein Denken. Das, womit wir uns umgeben, das ist auch das, was wir am Ende denken und womit wir uns auseinandersetzen. Das, was ich mir eintrichtere an Werten, Bildern und Vorstellungen, das bestimmt irgendwann mein Handeln. Und diese Welt, glaube ich, hat folgendes Problem, denn sie kann nur ihre Hoffnung auf Dinge selbst in dieser Welt setzen. Eine säkuläre Welt kann nur Hoffnung auf Dinge aus dieser Welt setzen. Aber wir merken, unsere Unsicherheiten und Ängste werden dadurch nicht kleiner, sondern wir werden vielleicht immer verwirrter, weil die Dinge aus dieser Welt den Erwartungen, an die sie gestellt sind, nicht gerecht werden. Sie versagen. Zwei Phänomene unserer Zeit. Hoffnungsträger sind heute einzelne politische Akteure. Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich habe eine Lösung, ich habe den Plan, ich weiß, wo es lang geht, ich verspreche euch, so und so wird's laufen. Und das ist eine große Faszination, weil da ist jemand, der stark ist, der einfach einen Plan hat. Da könnte ich mich hinterstellen und einfach mitlaufen. Aber die Herausforderungen sind viel zu groß, um sie in Nationalstaaten lösen zu können. Wir brauchen internationale Lösungen, internationales Denken. Wir können es nicht alleine lösen. Und das zweite Phänomen ist unser technischer Fortschritt. Wenn wir nur weiter in technischen Fortschritt investieren, dann wird uns alles gelingen, weil die Technik ist die Antwort auf all unsere Fragen. Aber ganz ehrlich, wir erleben einen zunehmenden Kampf um Fake News, wir erleben einen zunehmenden Kampf um die Wahrheit, um das wirklich herauszufinden. Und ein Phänomen unserer Zeit sind Menschen, die nichts anderes tun, als vor Rechnern sitzen und sich Kinderpornos anschauen und sie löschen und Hasskommentare löschen. Das ist das, was das Internet heute an Hoffnung bringt. Ja, das Internet ist gut und vernetzt uns. Und es ist wichtig, das zu betonen, dass es auch ein Teil des Segens ist. Aber genauso verletzt es und manipuliert und bringt Leute auseinander. Irgendwie merken wir bei der Technik auch, wir werden ganz schön von der hässlichen Seite der Menschen konfrontiert. Und 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert von Yuval Harari, finde ich ein klasse Buch, was auch die Phänomene unserer Zeit beschreibt, aber auch er schafft es nicht, aus diesem Schritt der Welt hinauszugehen. Ja, die Welt braucht große Antworten, aber sie sind, glaube ich, nicht in dieser Welt zu finden. Wir Menschen können eine Hoffnung nicht aus uns selbst erzeugen. Und die Tragik unserer Zeit ist, dass wir leuchtende Apple Stores haben, aber merken, dass uns der leuchtende Apfel keine feste Hoffnung bringen kann. Wir hören aus dem Petrusbrief die Verse 3 bis 5.
O Hochgelobt sei Gott. Er, der Vater unseres Herrn, des Messias Jesus. In seinem Erbarmen hat er uns eine neue Geburt geschenkt. Und jetzt sind wir erfüllt von der Hoffnung, die Leben ermöglicht. Das alles ist Wirklichkeit geworden, weil er, der Messias Jesus, von den Toten auferstanden ist. Auf uns wartet jetzt ein unzerstörbares Erbe, wunderschön und unvergänglich, das in der Himmelswelt bereit liegt, eigens für euch. Ja, für euch, die ihr durch die große Kraft Gottes bewahrt werdet. In eurem Vertrauen auf Gott erreicht ihr das endgültige Heil, das schon vorbereitet ist, um dann am Ende der Zeit ganz sichtbar zu werden.
Vielen Dank. Mein zweiter Gedanke, eine lebendige Hoffnung. Was ist eine lebendige Hoffnung, Petrus? Und ihr habt es gehört, er liefert. Auferstehung bringt eine sichere Hoffnung. Und Petrus hat, glaube ich, wie kein anderer aus diesem Jüngerkreis verstanden, was das bedeutet. Jesus ist seine absolute Hoffnung geworden. Er hat ihn jeden Tag 3 Jahre lang gesehen. In seinem Umgang mit Menschen, er hat Heilung gesehen, er hat Versöhnung gesehen, er hat Vergebung gesehen. Und er hat die große Hoffnung gehabt, dass wenn ich diesem Jesus nachfolge, dass große Dinge passieren werden. Die Hoffnung auf eine bessere Welt. Und dann wird diese Hoffnung am Kreuz getötet. Und Petrus selbst, der Vorzeigejünger Nummer 1, verleugnet Jesus. Sagt, ich kenne diesen Mann nicht, ich war nie mit ihm unterwegs. Das ist die dunkelste Erfahrung, die Petrus in seinem Leben macht. Aber er überwindet sie. Jesus begegnet ihm, spricht ihm in seinem Scheitern Mut zu, gibt ihm eine neue Hoffnung, eine neue Chance. Petrus erfährt wie nur wenige vor ihm, was es heißt, diese neue Hoffnung zu haben. Die Hoffnung von Jesus, das ist eine Vorausschau und ein Versprechen auf das, was kommt. Petrus weiß, dass eine feste Hoffnung, an der ich mich festhalten kann, bei Jesus zu finden ist. Ängste, Sorgen und Unsicherheiten haben ein Ende. Sie ist vollumfänglich und endgültig. Sie kommt, sie kündigt sich an und trägt uns durch die Gegenwart. Petrus spricht davon, dass die Hoffnung ein Erbe ist. Und ein Erbe wird bereitgehalten. Es verliert nicht seinen Wert. Es wird aufbewahrt. Und diese Hoffnung ist vorbereitet von Gott. Und er will sie schenken. Und egal, was passieren wird, ob die Gemeinde des ersten Jahrhunderts oder wir, Connectler 2019 in Marburg, niemand kann die Hoffnung, die Gott für uns hat, wegnehmen. Niemand kann sie kleinreden. Niemand kann sie schlecht machen. Sie ist da. Und Gott hält sie bereit. Und es ist noch nicht alles gut. Wir erleben Zerbruch, wir erleben Verletzungen. Wir erleben Orientierungslosigkeit, Ungerechtigkeiten und auch Hoffnungslosigkeit. Aber Gott beginnt es. Gott beginnt diese neue Hoffnung mit uns zu schreiben und wird uns ans Ziel bringen. Ich weiß nicht, ob du gerne campen gehst. Ich war früher gerne campen. Mittlerweile bin ich relativ bequem geworden. Und ich habe es immer geliebt, wenn wir auf einer Wiese saßen, den Sternenhimmel beobachten und ganz, ganz in der Ferne ziehen sich so dunkle Wolken auf und du merkst, ein Gewitter kommt immer näher. Irgendwann dachte ich, ja, ist vielleicht keine so gute Idee, hier noch draußen zu sein und sollte auch aus dem See gehen und nicht unter den Baum. Aber dann verdunkelt sich der Himmel und die Blitze kommen. Und das Witzige ist, wenn die Abendsonne noch so ein bisschen am Himmel steht und es eigentlich noch hell genug wäre, um was zu sehen, aber die Wolken so dunkel sind, dass alles dunkel ist. Und dann die Wolken so einen kleinen Lichtstrahl durchlassen. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst. Ich hatte das häufig, als wir im Sommer auf der Wiese lagen, dass so ein Lichtstrahl aus dem Himmel kommt, durch die Gewitterwolken scheint. Die Sonne wartet darauf, durchzubrechen. Und ein anderes Bild, was ich für Hoffnung gefunden habe, ist ein Anker. Wo Ängste, Unsicherheiten und Sorgen an uns nagen in dieser Zeit, ist der Anker, glaube ich, ein super treffendes Bild der Hoffnung. Der Anker hält bei Sturm und Wellenschlag das leichte Schiff auf Position, dass es nicht abgetrieben wird und an Untiefen zerschellt. Der Anker der Hoffnung hält uns fest. Der Anker wäre aber völlig zwecklos, wenn er einfach an Bord bliebe, sondern du musst ihn fallen lassen. Und er fällt in den Ankersgrund. Und Christus ist der Grund, wo wir unseren Anker setzen sollen. Darauf sollten wir uns gründen. Die Hoffnung auf Jesus setzen, den Anker bei ihm festmachen. Das heißt, die Hoffnung ist nicht in dieser Welt, sondern sie ist bei Jesus festgemacht. Eine Hoffnung, die nicht den Grund in uns selber hat, sondern bei ihm. Und wenn du noch nicht weißt, ob du diesem Jesus wirklich vertrauen kannst oder ihm nachfolgen willst, dann überleg doch mal, was bräuchtest du, um anzufangen, um deine Hoffnung auf Jesus zu setzen? Was bräuchtest du, um anzufangen, um deine Hoffnung auf Jesus zu setzen? Präsenz von Hoffnung, mein letzter Gedanke für dich. Wenn wir diese drei Megatrends erleben, dann verbreiten sich Angst und Unsicherheiten. Und Angst und Unsicherheiten sind so wie eine Grippe. Man steckt sich relativ schnell an. Und je hysterischer eine Gesellschaft ist, desto schneller verbreitet sich das. Dabei sollten wir, wenn wir die Hoffnung auf Jesus setzen, eigentlich wissen, wo unser Anker gegründet ist, wo unsere Hoffnung gegründet ist. Und vielleicht ein-, zweimal durchatmen, ruhig werden und nicht nervös werden. Und es braucht meiner Meinung nach Menschen, die eine sogenannte nicht ängstliche Präsenz haben. Das sind Menschen, die sich nicht anstecken lassen von Panik, von Hysterie. Das sind Menschen, die eine Hoffnung in sich tragen, trotz aller äußeren Unsicherheiten. Die eine Präsenz von Hoffnung sind, die eine nicht ängstliche Präsenz sind. Ich möchte dir ein Beispiel erzählen. Ich war vor einigen Jahren in Amerika. Wir haben uns da ein Sommercamp angeguckt in Arkansas. Und das Tolle war, dass dort Kinder mitfahren konnten aus, wir würden sagen, sozial schwachen Familien, wo einfach klar war, es ist schwierig, wenn diese Kinder zurückkommen in die Familien, dass sie am Mittagstisch erzählen, wie das Camp so war. Und die Campleitung hat gesagt, wir erreichen nicht mehr die Eltern dieser Kinder, aber wir erreichen die Kinder. Und wir wollen in sie investieren, wir wollen ihnen eine neue Hoffnung geben. Wir wollen, dass diese Kinder auch nicht ängstliche Präsenzen werden. Und das Witzige ist, das Geniale ist, sie bekommen total guten Input, sie werden wertgeschätzt. Sie bekommen vielleicht zum allerersten Mal in ihrem Leben das Gefühl, geliebt und gewollt zu sein und gehen dann zurück in ihren Kontext. Mit einer Mentorin, einem Mentor begleitet und transformieren dadurch diese Veränderung, die sie erlebt haben, ihr ganzes Umfeld. Ihre Familien, die zerbrochenen Beziehungen und der Block, in dem sie leben. Es sind Kinder, die keine ängstliche Präsenz mehr haben, sondern die eine Präsenz von Hoffnung in zerbrochenen Beziehungen sind. Das heißt, meine Frage ist an dich, wie werden wir auch so eine Präsenz von Hoffnung in dieser Stadt, in Nachbarschaften, an der Uni, an der Arbeit oder wo auch immer? Und ich habe zwei Ideen zum Schluss dir noch mitgebracht, damit das so ein bisschen plastischer wird. Das erste ist, sei eine Präsenz von Hoffnung für Menschen, die Hoffnung gerade besonders brauchen. Wer von deinen Leuten, die du kennst, sitzt gerade in so einem Gewitter, sitzt unter den Gewitterwolken und sieht eben nicht diesen Lichtstrahl, der sich durchbricht. Und dort kannst du auf deine Hoffnung hinweisen, auf deinen Anker hinweisen, wo du deine Hoffnung gründest. Und das ist kein nichts Plattes, so ein, ja, Jesus sieht dich, aber alles gut. Sondern ein, okay, ich weine mit dir und ich schreie mit dir und ich bin auch ein Stück verzweifelt mit dir, aber ich halte es aus, bei dir zu sein. Wir beide halten es aus, jetzt hier zu sein. Und manchmal brauchst du gar nichts sagen, sondern einfach nur da sein und es aushalten. Bleib bei den Menschen, die eine Präsenz von Hoffnung brauchen. Und das zweite ist, sei eine Stimme von Hoffnung im Lärm der Unsicherheiten. Sei eine Stimme von Hoffnung im Lärm der Unsicherheiten. Dort, wo du merkst, okay, es kochen wieder Emotionen hoch, wir werden wieder über die großen Fragen reden und wir stecken uns an Hysterie und hast du schon gehört und das, ja, Boris Johnson ist neuer Premierminister, ja. Und da kann man sehr leicht einsteigen und sagen, wie scheiße das alles ist. Und dass er auch eine ähnliche Frisur hat wie Donald Trump. Aber du könntest auch genauso gut sagen, ja, ich habe keine Ahnung, ich finde das auch vielleicht nicht geil. Aber ich möchte anfangen, dafür zu beten, dass Menschen in dieser Welt Hoffnungsträger werden. Ich möchte anfangen, für mein Umfeld zu beten. Ich möchte anfangen zu beten für Menschen, die Verantwortung tragen. Das heißt, du lässt dich nicht anstecken und du schiebst es auch nicht weg, sondern du setzt dich dem aus und teilst deine Hoffnung, teilst diese Präsenz von Hoffnung. Die Musiker können schon nach vorne kommen, werden gleich noch ein Lied zusammen singen, bevor es zum Abendmahl geht. Ich habe mir überlegt, wie könnte denn sowas aussehen? Wie könntest du eine alltägliche Präsenz von Hoffnung vielleicht in den Settings sein, wo du einfach mal etwas sagen kannst? Und vielleicht probier es doch mal so. Egal, wo du gerade bist und egal, in welchen Unsicherheiten du dich bewegst, könntest du sagen, ja, Ich verstehe das. Ich verstehe deine Unsicherheiten und deine Ängste, denn das beunruhigt mich auch. Aber mein Glaube hilft mir. Meine Sicherheit und Zukunft liegen nicht bei mir, sondern bei Gott. Und ich glaube, dass Gott es durch Jesus Christus gut mit uns meint. Und dass er mir Hoffnung schenkt für den Zerbruch dieser Welt. Und ich will eine Stimme der Hoffnung in einem Meer der Unsicherheit sein. Und wenn du möchtest, dann bete ich jetzt für dich. Mein Traum ist es, dass wir als Connect gemeinsam diese Präsenz von Hoffnung hier in Marburg sein können. Dass es ein Ort wird, wo Menschen gerne hinkommen und sagen, ich erlebe das hier, diese Präsenz der Hoffnung. Und dass egal, wohin dich dein Weg führt, dass du das mitgibst. Und dass du es weiterträgst und dass es nicht in dieser Kirche nur bleibt. Und dass du von einer Hoffnung sprichst, die nicht von dieser Welt ist. Ein Lied singen wir gleich noch gemeinsam. Nutze die Zeit für dich, um Gott zu fragen, Gott, wo soll ich eine Präsenz der Hoffnung sein? Und wenn du gar nicht weißt, was du davon glauben sollst und ob Gott real ist und ob dieser Jesus hier gelebt hat, dann bete doch einfach mal mutig, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich erfahren. Überlege dir, was du brauchst, um anzufangen, deine Hoffnung auf Jesus zu setzen. Vielen Dank fürs Zuhören.